Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 4. Menschen, Werte, Identität. Eine Spurensuche im Feld Erwachsenenbildung. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum Menschen in der Erwachsenenbildung arbeiten. Oft ist es die Begeisterung an der Verbindung mit Menschen oder die Leidenschaft für Bildung. Seltener sind es die Rahmenbedingungen, die die Arbeit prägen. Grund genug, hier einmal auf Spurensuche zu gehen. Und im aktuellen Themenquartal von Epale Deutschland zum Thema Identität und Werte in der Erwachsenenbildung zu erkunden, was diesen Bildungsbereich so besonders macht. 7 Personen aus unterschiedlichen Bereichen geben Einblicke in ihre Arbeit und ihre Beobachtungen. Und dabei rückt noch eine ganz andere Perspektive in den Fokus, nämlich inwieweit Erwachsenenbildung auf die Identitätsentwicklung von Teilnehmenden einwirken kann. Also viel Spaß bei dieser 4. Staffel von Epale Insights. Folge 5. Erwachsenenbildung als Impulsgeber und Schutzraum für Identitätsentwicklung bei Erwachsenen. Nun haben wir in dieser 4. Staffel von Epale Insights schon verschiedene Aspekte rund um Identität und Werte in der Erwachsenenbildung beleuchtet. Es ging in den anderen Folgen um Strukturen, um das Selbstverständnis von Weiterbildungspersonal, um den gesellschaftlichen Auftrag und auch um passende Lernsettings für Teilnehmende. Immer wieder blitzte durch, dass ein zentraler Antrieb für eine Tätigkeit in der Erwachsenenbildung ist, Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Und so steht natürlich auch die Frage im Raum, was kann Erwachsenenbildung eigentlich in Bezug auf Identitätsentwicklung von Lernenden leisten? Dass Menschen in ihrer Entwicklung nicht irgendwann einfach fertig sind, sondern es immer wieder Momente gibt, in denen das Alte nicht mehr passt und ins Neue transformiert werden darf, beobachtet Dr. Theresa Schlapper, Dozentin in der Familienbildung, immer wieder.
Und das andere ist, dass dieses Thema Identität einfach ein lebenslanger Prozess ist. Und immer wenn eine neue Rolle dazukommt, wird das Thema wieder total brisant. Wer bin ich denn, wenn ich Mama bin? Und dass das einfach nicht abgeschlossen ist.
Entsprechend passt sie ihre Angebote an und öffnet Räume, wo genau diese Fragen thematisiert werden, damit die Teilnehmenden eigene Antworten finden können.
Also ich denke, ein ganz wichtiger Bestandteil in all meinen Angeboten ist die Auseinandersetzung mit dem, ich würde es als Glaubenssätze bezeichnen, was bringe ich so in meinem Rucksack mit, was mir vielleicht selber gar nicht bewusst ist, was aber mein Handeln ganz, ganz stark prägt. Und welche von diesen Glaubenssätzen tun mir gut und ich mag sie weiter mitnehmen und welche lasse ich hinter mir? Und all die Informationen, die die Erwachsenen von mir kriegen in meinen Bildungsangeboten, bleiben nie einfach nur als Input stehen, sondern ich vernetze es immer mit einer Reflexion. Okay, was hat das mit mir zu tun? Was macht dieses neue Wissen, das ich jetzt hier gewinnen konnte, mit mir? Und inwiefern kann ich das auf meinen Alltag übertragen? Sodass ich eben auch da nicht sage, es gibt eine Theorie und nach der ist es so und so und alle müssen sich an die richten, sondern auch da sage, es gibt eine Theorie und wir gucken mal, wie kann die für dich passen? Was kann die in deinem Leben positiv verändern?
Anders als in Einzelcoachings spielt in Angeboten der Erwachsenenbildung natürlich auch die Lerngruppe eine große Rolle und kann produktiv auf den Lern- und Entwicklungsprozess einwirken.
Also dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit und ja, sich nicht mehr das Gefühl zu haben, oh Gott, ich muss jetzt hier perfekt performen, damit ich anerkannt werde, sondern mit meinen Schwächen, mit meinem, ich kann nicht mehr, mit meinem, mir ist das alles zu viel, damit in einer Gruppe Anerkennung zu finden und Zugehörigkeit.
Denn gerade eine Phase des Umbruchs und des damit verbundenen Nachjustieren des eigenen Lebens macht verletzlich. Dies bestätigt auch Dr. Gesa Reis, Leiterin der Volkshochschule Oberhausen.
Ja, also Identifikation versuchen wir natürlich auch auf allen Ebenen zu schaffen. Für die Teilnehmenden ist wichtig, sich damit identifizieren zu können, was sie lernen, wie sie es lernen, wo sie es lernen und wie es ihnen dabei geht. Da macht auch viel die Atmosphäre aus.
Umso mehr freut es sie, wenn die VHS als Ort gesehen wird, der Orientierung in einer schwierigen Lebensphase bieten kann.
Aus meiner Zeit als Pädagogin weiß ich auch noch, mich rief eine Dame an, die sagte, ich bin jetzt seit 6 Monaten Witwe. Ich wollte mal wieder unter Leute. Was haben Sie denn Schönes? Da ist die Identifizierung schon da gewesen. Die wusste, wozu sie bei einer Volkshochschule anruft.
Ein Paradebeispiel für Identitätsentwicklung in der Erwachsenenbildung ist natürlich der zweite Bildungsweg. Menschen, die in der Schule aufgrund komplexer Problemlagen gescheitert sind und nach einer gewissen Zeit noch einmal Anlauf nehmen, um ihren beruflichen Lebensweg neu zu definieren. Das beschert auch Gesa Reis nach wie vor Gänsehautmomente.
Ich meine, das Schönste ist natürlich, wenn Leute einen Schulabschluss schaffen, die Veränderung von Anfang bis Ende. Also Leute, die bis dahin nur Scheiternserfahrungen und Frustrationen erlebt haben und dann auf einmal entdecken, dass das Spaß machen kann und dass sie doch gar nicht schlecht in Mathe sind, dass sie nicht dumm sind und dass sie was schaffen. Und das ist eine sehr rührende Zeugnisübergabe dann. Und wenn man mitgekriegt hat, wie die Leute sich dann entwickeln, die gehen als anderer Mensch aus sowas raus, weil sie etwas geschafft haben mit anderen zusammen und sich irgendwo auch gut gefühlt haben.
Denn hier geht es um wesentlich mehr als den reinen Inhalt und den Abschluss. Es geht um das Durchbrechen alter Denkmuster, um das Erleben von Selbstwirksamkeit und um eine Entwicklung, die am Ende eines Kursangebots noch lange nicht abgeschlossen ist. Wie Lernimpulse aus einem Kurs zur Nutzung von Smartphones ganzheitlich wirken kann, hat auch Luise Görlach als Referentin für digitale Selbstbestimmung, Didaktik und Datenethik bereits erlebt.
Genau, ich habe tatsächlich ein Beispiel, weil ich immer da an eine Frau denken muss, die mich da sehr beeindruckt, weil die war am Anfang super unsicher, als wir letzten Sommer das erste Mal zusammengearbeitet haben und sie das erste Mal bei einem Präsenzworkshop war, also hier in Weimar. Und diese Frau kam bei unserem letzten Treffen, also vor 1-2 Monaten, und hat mir die Weimar-App gezeigt, die ich tatsächlich nicht kannte, und meinte, also, ich habe ihr ja gezeigt, wie man neue Apps runterlädt, und dann hat sie diese Weimar-App gefunden, und durch diese Weimar-App hat sie jetzt die Stadt ganz anders kennengelernt. Sie macht dort alle Führungen, die es eben kostenlos über diese App gibt, und erkundet jetzt einfach viel mehr. Und da merke ich dann, oh, hier hat sich eine Verhaltensänderung eingestellt, die mit Digitalisierung gar nicht mehr so viel zu tun hat, sondern da werden ja einfach auch Welten erschlossen. Und das finde ich dann so schön zu sehen, wenn Menschen diesen Punkt überschritten haben, wo sie nur noch digitale Dinge passiv konsumieren, sondern eher Digitalisierung als Tool nutzen, um sich die Welt zu erschließen, um sich andere Bereiche zu erschließen. Also das strahlt natürlich dann in ganz viele andere Lebensbereiche.
Erwachsenenbildung als Empowerment. Diese Wirkung wird auch politisch häufig unterschätzt. Das erlebt auch Raffaela Kira als Generalsekretärin des Europäischen Verbandes für Erwachsenenbildung EAEA in ihrer Arbeit.
Ich merke einfach immer wieder, dass also Lernende in der Erwachsenenbildung davon berichten, dass sie durch Erwachsenenbildung ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen, sich wieder als handlungsfähig erleben. Und für mich ist das wirklich ein zentraler Aspekt der Erwachsenenbildung, ein zentraler Grund auch, um die Erwachsenenbildung zu stärken auf europäischer Ebene, aber auch, warum also politische Entscheidungsträgerinnen und Träger die Erwachsenenbildung stärken müssten. Ich glaube, diese Einengung auf den Arbeitsmarkt führt auch dazu, dass Erwachsenenbildung immer technischer angesehen wird. Also die Vermittlung von gewissen Fertigkeiten, von gewissem Wissen für Berufe, besonders Berufe, wo es auch Unterbesetzung gibt. Und es wird dabei vergessen eigentlich, wie wichtig es ist, zuerst bei dieser Handlungsfähigkeit der Menschen anzusetzen, dass es nicht reicht, um Leuten zu sagen, geh doch bitte in diesen Kurs für Beruf XY, weil du für den Arbeitsmarkt gebraucht wirst, sondern dass man ja bei vielen Menschen sehr viel früher ansetzen muss. Zum Beispiel zu schauen, was sind denn jetzt die allgemeinen Lebensumstände, die vielleicht auch eine Teilnahme an der Erwachsenenbildung verhindern könnten. Wie kann man diese Umstände so verändern, dass es Leuten möglich ist, an Erwachsenenbildung teilzunehmen und auch die Motivation dafür zu finden?
Ein ganzheitliches Verständnis von Erwachsenen und Weiterbildung, welches nicht nur auf die Lernergebnisse schaut, sondern die Entwicklung in den Blick nimmt. Dr. Julia Franz, Professorin für Erwachsenen und Weiterbildung an der Universität Bamberg, unterstützt diese Perspektive.
Eigentlich ist jede Form von Bildungsarbeit auch irgendwie Arbeit an der Identität, vor allem wenn es Themen sind, die den Lernenden in irgendeiner Form wichtig sind. Das heißt, da ist Lernen ja immer die Perspektive auf eine Irritation und auf die Perspektive, ich sehe Dinge nach einer Lerneinheit möglicherweise ein bisschen anders oder ich wäre irritiert oder die Sachen, die ich vorher so gesehen habe, sehe ich vielleicht anders, auch durch den Austausch mit anderen in Kursen beispielsweise. Und das sind ja immer so leichte, kleine Prozesse, die angeregt werden, das eigene Denken neu zu denken. Das ist eine konstruktivistische Vorstellung vom Lernen, die dahinter steht, dass man Individuen anregt und die aber immer frei und selbstständig entscheiden können, was nehme ich davon an und wie verarbeite ich es und was nehme ich davon mit. Und das finde ich auch eine Luxusperspektive. Also weg vom Nürnberger Trichter, es ist nicht meine Verantwortung als Lehrende, jemandem etwas einzutrichtern, sondern mit Menschen in Dialog gehen zu dürfen, sie irritieren zu dürfen und dann zu gucken, was passiert. Und dann aber in dem Prozess nach der Irritation da sein und begleiten zu dürfen.
Dieser Blickwinkel steht natürlich erst einmal quer zur reinen beruflichen Verwertbarkeit. Doch Bildungsarbeit, die die Teilnehmenden aktiv mit einbindet, wirkt immer tiefer als auf einer rein kognitiven Ebene. Und manchmal führt es auch zu Irritationen bei Teilnehmenden.
Interessant ist aber auch, dass wenn man dann in Erwachsenenbildungssettings anfängt, das Muster zu durchbrechen und zu sagen, wir machen heute mal keinen Input mit Vortrag, sondern Sie fangen mal an. Dass es ganz viel Überzeugungsarbeit auch erstmal braucht, um diese Muster dann wieder zu durchbrechen, damit Teilnehmende nicht sagen, ja wie, ich habe doch für den Kurs bezahlt und jetzt kriege ich hier gar keinen Input, sondern muss selber was machen.
Und je tiefer es geht, desto wichtiger ist auch die Qualifikation der Dozierenden, damit sie die Lernprozesse auch angemessen begleiten können.
Ich würde sagen, wenn man jetzt in den Bereich reingeht, der am zentralsten an der Identitätsentwicklung dran wäre, das wäre für mich der Bereich des biografischen Arbeitens oder ja von biografieorientierten Kursen, bei denen es auch darum geht, dass Menschen ihre eigenen Erfahrungen, Lebenserfahrungen nutzen. Und das sind dann häufig auch so Kurse, Erzählkurse, wo man lernt, die eigene Biografie zu thematisieren oder biografisches Schreiben. Und da ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich es als Grenze formulieren würde, aber da wäre es mir wichtig, dass das eben auch Leute veranstalten, die entsprechende Fortbildung zum Thema Biografiearbeit, weil natürlich kann es bei solchen Themen, wenn man direkt an der Biografie und an Deutungsmustern gezielt arbeitet und das nicht nebenbei passiert, dann können natürlich auch Dinge aufbrechen, die vielleicht in der Bildungsarbeit sehr schwer einzufangen sind. Und das braucht dann sehr gutes Bildungspersonal, die darauf auch geschult sind, das sozusagen auch mit begleiten zu können.
Intensive Lernmomente entstehen natürlich insbesondere dann, wenn es wirklich um Haltungsfragen und Kommunikationstechniken geht, wie Jessica Fenzel sie im Rahmen systemischer Fort- und Weiterbildung unterrichtet. Und sie fordert ihre Teilnehmenden durchaus heraus, denn sie arbeitet so, dass
Menschen sowohl mit sich selber in Kontakt kommen, als auch mit der Lerngruppe, als auch mit mir als Person. Es ist auf jeden Fall immer ein Raum, der zur Selbstreflexion einlädt, wo die Menschen quasi immer wieder von mir gefragt werden, das, was du hier hörst, wie kannst du das so verändern, anpassen, modellieren, dass das zu deinem Leben, zu deinen Herausforderungen, zu deinem Wirken passt? Denn das, was ich gar nicht mag, ist, wenn Menschen denken, sie müssten es so machen wie ich. Und ich sage auch ganz häufig am Ende von Weiterbildungen sowas wie, bitte vergesst alles, was ich gesagt habe. Das ist natürlich ein bisschen scherzhaft, weil das ja auch nicht geht. Wir können nicht auf Knopfdruck irgendwas vergessen. Aber das, was ich damit transportieren möchte, ist meine Haltung, dass ich es nicht besser weiß und dass es auch alles ganz anders sein könnte.
Dies konterkariert natürlich die Vorstellung, dass die Lehrkraft allwissende Expertin ist und macht das Lernen bewusst unbequem. Gleichzeitig unterstützt diese Vorgehensweise die so wichtige Kompetenz des kritischen Denkens und fördert auch da die Identitätsentwicklung. Doch Jessica Fenzel ist es wichtig,
die Menschen immer wieder zu ermutigen, auch sich selber zu fragen, was von dem Angebot passt zu mir. Und das quasi ab der ersten Seminarminute oder Weiterbildungsminute. Ja, die Menschen gehen anders raus. Und Sie gehen vor allen Dingen auch in einer anderen Verbindung raus, einmal zu sich und auch zur Gruppe.
Welche sogenannten Nebenwirkungen das Lernen auf diese Art und Weise haben kann, ist interessierten Menschen zu Beginn vielleicht auch gar nicht immer bewusst. Da steht vielleicht ein Interesse am Thema im Fokus, eine Neugier und dann der Impuls, sich damit im Rahmen eines Bildungsangebotes zu beschäftigen. Dementsprechend gilt es, Formate zu gestalten, die erst einmal offen sind und einladend wirken. So beschreibt es Friedemann Brause, Referent für Innenpolitik und zivilgesellschaftliches Engagement bei der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung.
Ich denke, es braucht immer einen Mehrwert. Also was habe ich als Teilnehmer, als Teilnehmerin davon, wenn ich an dieser Veranstaltung teilgenommen habe? Und ich glaube, die große Herausforderung ist, auch Veranstaltungen zu machen, zu denen wir gerne selber hingehen würden. Also eine Veranstaltung, bei der man sich einfach wohlfühlt, die sich gut anfühlt, die sich sicher anfühlt, wo es wenig Hindernisse gibt, daran teilzunehmen. Also ich habe zum Beispiel mal mit einer Gruppe in Chemnitz eine Werkstatt moderiert über ein gesamtes Wochenende, wo die Teilnehmer zufällig ausgelost waren. Also im Sinne eines Bürgerrates wurden dann durch den Bürgermeister die verschiedenen Menschen in der Stadt angeschrieben und wurden um ihre Meinung gebeten und eingeladen zu diesem Wochenende. Die sollten dann über ein großes Stadtfest nachdenken, gemeinsam, wie man es verbessern könnte, welche Ideen es noch bräuchte. Und was wir dort gesehen haben, ist eine ganz, ganz, also dass die Leute sich ganz wertgeschätzt gefühlt haben. Oh, ich bin hier eingeladen und darf jetzt hier mitdenken. Mich hat der Bürgermeister eingeladen, höchstpersönlich hier mitzuarbeiten an diesem Wochenende. Und gleichzeitig haben wir uns eben die Frage gestellt, ja, was könnte den Leute daran hindern? Und wir haben den Menschen zum Beispiel eine Aufwandsentschädigung gezahlt, also so wie es ein Stadtratsmitglied bekommen würde. Es gab auch eine Kinderbetreuung. Also auch all diese Themen sind eben sehr wichtig. Also was hindert Leute daran teilzunehmen? Auch das ganze Thema Inklusion ist dabei wichtig. Barrierefreiheit, Verdolmetschung etc. Also, dass man die Barrieren erstmal abbaut, die physischen oder die inhaltlichen.
Und hier schließt sich auch der Kreis zur ersten Folge dieser Staffel, zu den Strukturen und Rahmenbedingungen von Erwachsenenbildung. Sich auf transformative Lernprozesse einzulassen, braucht nämlich Vertrauen. Und ein Vertrauen kann sich am besten entwickeln, wenn zum Beispiel Anbieter bekannt und bewährt sind, wenn Verbindung und Verknüpfung zu Personen wachsen können und damit ein stabiler Rahmen da ist, ein Schutzraum, in dem auch Verunsicherung aushaltbar wird. Denn, so formuliert Raffaela Kira es treffend,
es gibt Studien auch von der OECD zum Beispiel, die sagen, dass der größte Grund für Menschen, um nicht an der Erwachsenenbildung teilzunehmen, der ist, dass sie einfach kein Interesse dran haben. Ich glaube aber, ich bin davon überzeugt, dass alle Menschen ein intrinsisches Interesse an Lernen haben. Eventuell nicht an Bildung, aber an Lernen. Und dass man da ansetzen muss, wo auch dieses intrinsische Interesse wieder gestärkt wird. Die Erwachsenenbildung hat die Aufgabe, das ist natürlich eine sehr große und schwere Aufgabe, aber um dieses intrinsische Interesse wieder zu stärken. Und ich glaube, wenn sie das schafft, dann kann Bildung wirklich Identitäten stärken oder sogar neu formen. Also indem Menschen neue Interessen entdecken, neue Perspektiven im Leben, neue Rollen eventuell, die sie auch einnehmen können. Aber ohne jetzt so gezielt direkt für einen gewissen Beruf, sondern dass Menschen den Raum haben, den sicheren Raum, um sich selber auszutesten, um unterschiedliche Dinge einfach auszuprobieren. Und ja, das kostet natürlich Geld, aber ich glaube, der gesellschaftliche Mehrwert und auch der Return on Investment, der da letzten Endes dabei herausschaut, ist viel, viel größer als das, was finanziell am Anfang eingesetzt werden muss.
Dieser Podcast ist im Auftrag von EPALE entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.